NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Jördis Triebel liest den siebten Teil unserer Lesung aus Die Allee von Florentine Anders. Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann hat sich die Situation in der DDR drastisch verändert. Viele Künstler und Intellektuelle verlassen das Land. Der bedeutende Architekt Hermann Henselmann hat sich nicht klar positioniert. Die politischen Verhältnisse in der DDR hinterlassen Spuren, auch in der eigenen Familie, und tragen zu Konflikten bei. Zwei von Henselmanns Kindern und sein Bruder Martin leben im Westen. Als Martin als DDR-Spion enttarnt wird und Hals über Kopf von Hamburg nach Ost-Berlin flieht, macht sich Isi Sorgen um ihren Bruder Raimund, der ebenfalls in Westdeutschland lebt. Sie schreibt ihm einen Brief und bittet ihn um ein Treffen, nichts ahnend, dass sie damit viel Schaden anrichtet.
Der Brief wird zu einem der wichtigsten Indizien. Für die Ermittler ist klar, dass in dem Brief eine verschlüsselte Warnung an den Bruder stecken musste. Schließlich war auch Hermanns Bruder vorher gewarnt worden, um sich noch rechtzeitig in die DDR abzusetzen. Am 22. Juni holt Isi einen Briefumschlag aus dem Briefkasten, in dem ein Ausschnitt aus der Bild-Zeitung steckt. Spione in Bonn. Überläufer brachte Liste mit. Steht da an riesigen weißen Lettern auf schwarzem Grund. Der Bundesnachrichtendienst hatte die Erfolgsmeldung an die Presseagenturen gegeben. 6 Spione entlarvt. 3 gefasst, 3 geflohen. Der Geheimdienst feierte die Aktion als den größten Coup seit der Enttarnung von Günter Guillaume 1974 als DDR-Spion im engsten Umfeld von Willy Brandt. Natürlich wurden alle Namen der vermeintlichen Agenten vollständig genannt. So ging auch der Name Raimund von Bamberg durch die Weltpresse. Sogar die New York Times berichtete. Isi kann sich denken, von wem der Brief mit dem Zeitungsausschnitt kommt. Ihr Gartennachbar in Niederschönhausen ist der Bevollmächtigte der ständigen Vertretung der Bundesregierung. Der bekommt alle westdeutschen Zeitungen aus erster Hand. Schnell geht sie mit dem Brief wieder ins Haus zurück. Sie will den Bevollmächtigten jetzt nicht am Gartenzaun sehen und zu irgendeinem unverfänglichen Geplauder über das sommerliche Juniwetter gezwungen sein. Wie soll sie ihm denn begegnen, wenn ihr eigener und Hermanns Bruder in dieser Affäre genannt werden? Eine Affäre, die offenbar, auch das berichtet die Bild, zu einer Sondersitzung des Bundestages geführt hat. Der Bevollmächtigte ist immer freundlich zu ihnen. Manchmal borgt er sich Kartoffeln oder Zwiebeln. Täglich geht Isi an dem Dienstwohnsitz des Bevollmächtigten vorbei. Normalerweise würde man den Wohnsitz Residenz des Botschafters nennen. Aber die Bundesrepublik kann keinen Botschafter haben, weil die DDR zwar als Staat anerkannt ist, aber nicht als Ausland. Diese diplomatischen Verrenkungen hat Isi nie verstanden. Jedenfalls genießt der Bevollmächtigte alle diplomatischen Rechte eines Botschafters. Das heißt, dass die DDR-Organe keinen Zugriff auf den Wohnsitz haben. Praktisch eine geschützte Insel des Westens in Ost-Berlin. Natürlich waren auch schon Isi und Hermann dort zu Gast. Regelmäßig gab es Gesprächsrunden, Lesungen, Empfänge. Wandel durch Annäherung lautete der Auftrag des Bevollmächtigten, ganz im Sinne der neuen Ostpolitik. Isi erinnert sich an ein gemeinsames Abendessen im Januar 1977 zum Abschied des Schweizer Botschafters, der gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite residierte. »Wir müssen deinem Bruder klarmachen, dass er hier nicht aufzutauchen hat«, sagt Isi zu Hermann. »Seine Agententätigkeit macht alles kaputt, was sie sich aufgebaut haben. Ein offenes Haus, ein Salon für den Austausch mit Intellektuellen aus dem Westen.« Martin hatte doch tatsächlich Hermann gebeten, ihn in seine Kreise einzuführen, ihm eine Villa in Niederschönhausen zu besorgen. »Was denkt der sich?«, sagt Isi zu Hermann. »Halt ihn bloß auf Abstand. Ich will ihn nicht in unserem Haus haben.« Hermann sorgt also dafür, dass er weit entfernt untergebracht wird, in einer Neubauwohnung im tristen Marzahn. Seinem Bruder gegenüber schwärmt er vor, dass es das Modernste sei, was die DDR zu bieten habe. Und das ist wahrscheinlich nicht einmal gelogen. Sie hätten Isa Bescheid sagen müssen, sich irgendeine Geschichte ausdenken, warum ihr Onkel aus Hamburg nun nach Ost-Berlin übergesiedelt ist. Schließlich war da diese übergriffige Geschichte. Es lag auf der Hand, dass sich Isa und Martin in Marzahn begegnen würden. Schließlich gab es nur die eine Kaufhalle, die eine Clubgaststätte und die eine Poliklinik in dem Wohngebiet. Jetzt hatte Isa aufgebracht angerufen und Isi konnte nur irgendein unüberlegtes Zeug stammeln. Alles nur nicht die Wahrheit. Hermanns Bruder interessiert sie nicht. Ihre Gedanken kreisen um ihren Bruder Raimund. Er muss unschuldig sein. Aber wird er es auch schaffen, seine Unschuld zu beweisen? Sie, die große Schwester, die früher immer auf ihn aufgepasst hat, hat ihn in Gefahr gebracht, weil sie sich für ein Leben auf der anderen Seite mit Hermann entschied. Über diese Schuldgefühle spricht sie mit niemandem, schon gar nicht mit Hermann. 1980. Isa und die Uckermark. Isa muss raus. Sie fühlt sich immer mehr gefangen zwischen den Betonmauern. Die Kinder sind für sie noch das einzig Sinngebende, obwohl sie sich zunehmend überfordert fühlt. Die Wäscheberge türmen sich in der Kammer, der Abwasch scheint nie enden zu wollen. Abends sitzt sie an der Nähmaschine und versucht, die Kinderkleidung aus den Westpaketen der Cousinen den Größen ihrer Mädchen anzupassen. Es ist Sommer. Luise ist gerade 2 Jahre alt. Gerd ist in der Welt unterwegs, während sie mit den 5 Kindern nicht einmal bis an die Ostsee kommt. Die größeren Kinder werden jeden Sommer ins Ferienlager geschickt. Aber was ist mit ihr? Sie hat kein eigenes Einkommen, das irgendwelche Pläne erlauben würde. Bevor Gerd auf Tournee geht, lässt er ihr für den Monat das nötige Haushaltsgeld da und meist ist es längst aufgebraucht, bevor er wieder zurückkommt. Dann spielt Isa mit den Kindern arme Leute. Die Kinder lieben es. Es gibt Graupensuppe in einer großen Tonschüssel, in die alle zusammen mit Holzlöffeln reinlangen. Natürlich versucht jedes Kind, möglichst viel abzubekommen und so wird die verhasste Graupensuppe im Nu leer. Manchmal gibt es auch einfach Arbeiterbrot, ein kantentrockenes Brot mit einer rohen Zwiebel, so wie sie es von ihrem Vater kannte. Wenn Gerd erschöpft von seinen Reisen wieder nach Hause kommt, entspinnt sich jedes Mal ein Streit darüber, wie das ganze Geld, das er ihr dagelassen hatte, so spurlos verschwinden konnte. Er kann sich keine Vorstellung von dem Alltagsleben machen, findet Isa verschwenderisch, wenn sie für sich selbst edles Büttenbriefpapier oder den Kindern Ölfarben und kleine Staffeleien kauft. Isi hat ihr mit den beiden jüngsten Kindern eine gemeinsame Urlaubswoche im Betriebsferienheim auf Rügen geschenkt. Die Reise nach Göhren war die Entlohnung für die Einrichtung der Kantine einer Großwäscherei, die Isi entworfen hatte. Das war lieb gemeint, aber Isa fühlt sich nicht frei. Ständig achtet sie darauf, dass die Kinder sich höflich und wohlerzogen benehmen, nicht mit den Fingern essen, ihre Kleider nicht bekleckern, keinen Krach machen. Dabei wehrt sie sich in ihrer Erziehung gegen all diese Benimmregeln, mit denen sie selbst aufgewachsen ist. An den Gedankenspielen, nach Australien oder Algerien auszuwandern, hat Isa den Spaß verloren. Ihre Fluchtgedanken kanalisieren sich in eine andere Richtung. Der Finger streift nicht mehr über den Globus, sondern über die Karte nördlich von Berlin, Richtung polnische Grenze. Viele ihrer Freunde suchen sich alte Gehöfte auf dem Land. Platz und Häuser gibt es genug. Der Adel wurde enteignet, etliche Bauern sind nach der Zwangskollektivierung in den Westen geflohen. Hermi baut sich gerade zusammen mit einem Freund ein altes Backsteinhaus in der Nähe von Neuruppin aus. Ihr Bruder Michael hat einen Bauernhof im Oderbruch gefunden. Ihre ältere Schwester Steffi hat zusammen mit Freunden eine kleine Lehmkarte in der Uckermark aufgetan, wo sie für eine lächerlich geringe Pacht die Wochenenden und den Sommer verbringen können. Selbst Hermann und Isi durchstreifen an freien Tagen Brandenburg, um in Gedanken an Altbuchhorst Grünheide ein Häuschen am See zu finden. Maler, Schriftsteller, Musiker. Wer nicht in den Westen geht, sucht sich eine Zuflucht auf dem Land, wo der Blick in den Sternenhimmel die Illusion der Grenzenlosigkeit verschafft. Als Isa ihre Schwester Steffi in der Uckermark besucht, entdeckt sie ein leerstehendes Gutshaus, das inmitten eines winzigen Dorfes auf einem Hügel thront. Am Fuße des Hügels schmiegen sich 8 kleine Lehmhäuser um einen See. Isa nennt das Gutshaus das Schloss, obwohl der goldgelbe Putz längst bröckelt. In dem einst prächtigen Eingangsbereich verkaufen die Bauern, die in einem schlichten Anbau des Gutshauses wohnen, ihre Eier. Das ältere Pärchen kümmert sich um 20 Kühe und 20 Schweine in halb verfallenen Ställen auf dem Gut. Seit Jahren warten sie auf ihre Umsetzung in die LPG nach Gerswalde, aber irgendwie scheinen sie hier vergessen worden zu sein. Im nächsten Jahr aber, wenn der Dorfneubau in Gerswalde fertig ist, dann sollen auch sie und die Tiere endlich umsiedeln. Fasziniert streift Isa durch die leeren großen Räume. In einer riesigen Schlossküche steht ein großer beheizbarer Küchenherd. Die Räume haben hohe, schöne Kachelöfen. Eine geschwungene Treppe im Eingangsbereich führt zum Turmzimmer mit weitem Blick über die uckermärkische Hügellandschaft. Dass das Schloss eigentlich eine Ruine ist, das Plumpsklo im Schweinestall und Wasser aus dem Brunnenhaus im Kuhstall geholt werden muss, all das blendet Isa aus. Vollkomfort hat sie in Marzahn, doch der macht nicht glücklich. Gerd kann ihre Euphorie angesichts der Baufälligkeit nicht nachvollziehen. Er mag die Fliegen nicht und den Güllegeruch der Stelle. Aber Isa ist nicht zu bremsen. Noch in derselben Woche unterzeichnet sie beim LPG-Vorsitzenden im Nachbardorf den Pachtvertrag. 27 Mark pro Monat für ein Schloss. Ein Zimmer wird mit Rosentapete beklebt. Hier auf den dunkelgrünen Dielen haben ihre alten Messingbetten wieder einen Platz, die in Marzahn noch im Keller standen. Das Kinderzimmer wird himmelblau mit weiß lackierten Dielen. In die Küche kommen ein großer ovaler Esstisch, ein altes Röhrenradio und in einer Nische neben dem wärmenden Herd eine Waschecke, die mit einem Vorhang abgetrennt ist. Fertig. Der Vorplatz des Gutshauses wird zum Treffpunkt des ganzen Dorfes. In der Mitte ist eine riesige Feuerstelle, in der im Sommer die Bewohner der Lehmkarten zusammenkommen und feiern. Es ist eine kleine, illustre Gesellschaft. In dem Dorf leben nur noch Wochenend-Berliner, Denkmalpfleger, Journalisten, ein Verleger, eine Ärztin, während die letzten Bauern schon auf ihren Umzugskisten sitzen. Isa genießt diese Gemeinschaft, die sie in Marzahn nicht hat. Sie hat das Gefühl, dass in dem gigantischen Neubaugebiet ihre eigene Welt immer kleiner wird, dass sie zunehmend isoliert ist, zurückgeworfen auf eine nicht besonders glückliche Ehe und 5 Kinder. Hier in diesem winzigen Dorf wird ihre Welt plötzlich wieder groß und weit. Wenn sie in diesem Sommer abends unter dem grenzenlosen Himmelszelt mit den Freunden sitzen, geht es in den Gesprächen immer wieder um die Vorgänge im Nachbarland Polen, das hinter den Wäldern und Hügeln nur eine gute Autostunde entfernt liegt. An der polnischen Ostseeküste streiken die Arbeiter. Die Arbeitsniederlegungen breiten sich in diesem Sommer wie ein Flächenbrand im ganzen Land aus. Und dabei geht es nicht nur um höhere Löhne, sondern auch um eine Rehabilitierung der Opfer des Arbeiteraufstandes 1970. Jeden Morgen nach dem Frühstück sitzt Isa mit ihrem Stuhl ganz dicht neben dem Röhrenradio, während die Kinder durch das Schloss toben und immer wieder neue Zimmer unter dem Dach entdecken. Keine Miliz, kein Einschreiten der Russen. Die Regierung gibt dem Druck nach. Eine freie Gewerkschaft, die eigentlich eine neue politische Bewegung ist, wird gegründet. Die Freiheit ist greifbar nahe. Hoffnung keimt auf, dass auch in der DDR andere Zeiten anbrechen könnten. Gerd ist meist nur wenige Tage im Gutshaus. Dann hackt er Holz, holt Kohlen, kauft mit dem Auto Vorräte ein, weil Isa nur ein altes, klappriges Fahrrad hat. Er wird nicht warm mit dieser Dorfgemeinschaft, in der Isa eine strahlende Sonne zu sein scheint, die die anderen anzieht und auf ihre Umlaufbahn bringt. Selbst aus den Nachbardörfern kommen sie schon. Er ist argwöhnisch, eifersüchtig. Ihre Abneigung gegen Sex interpretiert er als fehlende Liebe. Und Isa kann nicht über ihre Vergewaltigungen und Demütigungen sprechen, die ihr seine fordernden Annäherungen zum Albtraum machen. Häufig bleibt Gerd in Berlin, wenn sie in der Uckermark ist. Die Rückkehr nach den langen Sommerferien in die Betonwüste fällt ihr schwer. Isa muss weg aus Marzahn, das weiß sie jetzt viel klarer als zuvor, auch wenn die Kinder sich gerade erst in der Schule und im Kindergarten eingewöhnt haben. Im Dezember 1981 wird in Polen das Kriegsrecht verhängt. Die Grenzen ziehen sich weiter zu. 1980. Hermann und die Kosmologie. Nach einem Jahr ist Hermanns Bruder schon wieder zurück in Hamburg. Er konnte sicher einen guten Deal aushandeln. Wohl nicht ganz zufällig hat er sein Adressbuch mit all seinen Kontakten vor seiner Flucht in den Osten in Hamburg zurückgelassen. Die darin enthaltenen Namen mussten Beweis genug sein für seine Kooperationsbereitschaft. Hermann ist froh, dass jetzt wieder die Mauer zwischen ihm und dem Bruder liegt. Immer wieder hatte dieser ihm in den Ohren gelegen, ihm mit seinen Kontakten zu Privilegien zu verhelfen, vor allem zu einem würdigeren Wohnort als Marzahn. Jetzt ist Ruhe. Hermann sitzt an seinem großen Schreibtisch und schreibt. Vor ihm liegt ein Stapel Papier. In seiner Hand hält er einen Füllfederhalter, den er ab und zu mit schwarzer Tinte befüllt. Die Worte sehen aus wie lange gerade Linien, aus denen sich, wie in einer Stadtsilhouette, ab und zu ein paar Höhendominanten oder Blöcke abheben. Isi ist die Einzige, die seine Handschrift entziffern kann. Der hellgraue Perserkater Mogul rollt sich in den Löwensessel und schließt die Augen, während die Feder mit einem gleichmäßigen Geräusch über das Papier gleitet. Der Hund lebt inzwischen bei Michael auf dem Land. Er schreibt an seinen Memoiren, aber anders, als seine Auftraggeber es wohl erwarten. Er will von sich das Bild eines Architekten zeichnen, der zur internationalen Architektenfamilie gehört. einer Familie, die längst vor der DDR entstanden ist und auch unabhängig von ihr weiter existiert. Es sieht ganz danach aus, dass von der großen Utopie, mit der die DDR gestartet ist, nur ein Mittelmaß bleibt, geprägt von ökonomischen Zwängen. Wenn er zu den Vorträgen im Westen eingeladen ist, dann schafft er es, die Utopie zum Leuchten zu bringen. Das Reden war schon immer seine Stärke und er kann sich die kritischen Seitenhiebe gegen die realsozialistischen Entgleisungen leisten. Gleichzeitig wächst die Gewissheit in ihm, dass die Utopie tot ist. Die DDR ist bankrott, die Machtelite ist korrupt, die Intelligenz flüchtet in den Westen. Umso wichtiger ist es ihm, der Welt mit seinem Buch deutlich zu machen, dass er als Architekt kein Produkt der DDR ist. Im Gegenteil. Er hat versucht, das Land nach seinen Idealen zu gestalten. Drei Reisen nach Berlin soll der Titel des Buches lauten. Und es endet mit seiner Reise von Weimar nach Berlin und der Gründung der DDR 1949. Eine letzte Provokation? Wer weiß das schon? Es kann ja eine Fortsetzung geben. Sobald ein paar Seiten fertig sind, gibt er sie easy zum Abtippen. In den maschinenbeschriebenen Seiten streicht er einzelne Wörter, ganze Absätze, fügt neue Sätze ein, macht Randnotizen, um sie easy erneut zum Abtippen hinzulegen. Während er schreibt, wird ihm vor allem eines bewusst. Seine ganze Schaffenskraft ist abhängig von einer Utopie. Zuerst war diese geprägt durch Le Corbusier, später durch Bertolt Brecht und jetzt? Hermanns Faszination gehört jetzt der Kosmologie. Seinen engen Freund, den Astrophysiker Hans-Jürgen Treder, nennt er sein drittes Ich. Was bedeutet schon der missglückte Plan vom Sozialismus, wenn man sich als Teil des Universums sieht? Als Teil eines viel größeren Bauplanes, den es zu entschlüsseln gilt, ganz unabhängig von willkürlich durch den Menschen gezogenen Grenzen. Es geht um nichts Geringeres als um die Architektur des Alls, und was wir auf unserem Planeten davon lernen können. Sieht man Aufnahmen der Erde aus dem All bei Nacht, dann erkennt man Lichthaufen in den Ballungsgebieten und schwarze Gebiete, genauso wie es die Galaxienhaufen im Kosmos gibt. Die Bilder sind von faszinierender Ähnlichkeit. Und irgendwie ist alles miteinander verknüpft mit Knotenpunkten. Entscheidend ist, wie die Teilchen sich im Raum bewegen, durch gestaltete Lebensräume Menschen in Bewegung bringen, miteinander in Beziehung setzen, Kommunikation und Veränderung ermöglichen. Wie sagen es Marx und Engels? Die Befriedigung eines Bedürfnisses schafft ein neues Bedürfnis. Das ist die eigentliche geschichtliche Tat. Marzahn ist all das nicht. Nicht die räumliche Organisation von Lebensweisen und Kommunikation. Allerdings weckt die Großsiedlung neue Bedürfnisse. Das ist ihr Verdienst. Ein Dach über dem Kopf reicht eben nicht. Wir wissen ja, wie es besser geht. Und auch die Technologie ist vorhanden. Würden wir nur die Rüstungsausgaben um die Hälfte reduzieren, könnten unsere Städte ganz anders aussehen. Im Wohngebiet am Fennpfuhl wird endlich ein neuer Versuch gewagt, solche Räume zu schaffen. Damals, noch vor dem Mauerbau, hatte er für genau dieses Gebiet auf dem Gelände von Kleingärten, die einen See säumten, den ersten gesamtdeutschen Architekturwettbewerb initiiert. Es ging um die große Frage, wie wir nach dem Krieg wohnen wollen. Schon damals war es ihm wichtig, Teil der internationalen Architektenfamilie zu bleiben, auch wenn er sich für die DDR entschieden hatte. Der Siegerentwurf von Ernst May ist ihm noch gut im Gedächtnis. Der einzige Haken war, dass er aus dem Westen kam. Deshalb konnte er nie verwirklicht werden. Lange lag das Gebiet brach. Seit 1972 entstehen hier Wohnungen. Aber erst jetzt wird am Anton-Sewko-Platz das kulturelle Zentrum gebaut. Und das hat eine neue Qualität. Die Idee der Gebäude, eingebettet in eine Parklandschaft, ist von den damaligen Entwürfen von Ernst May gar nicht so weit entfernt. Vor allem aber ist es der Versuch zu zeigen, wie einem Wohngebiet mit der richtigen Infrastruktur Leben eingehaucht wird. Wie ein Raum zwischen Wohnblöcken entsteht, der die Menschen nicht isoliert, sondern zusammenbringt. Unsichtbare Knotenpunkte, die alles verbinden, wie im All. Die Wohnblöcke an diesem Platz haben im Sockelgeschoss Arkaden mit Geschäften. Im Zentrum ist ein Warenhaus geplant. Alte Bäume werden erhalten und Teil eines Skulpturengartens. Und am Fennpfuhl soll ein Ausflugslokal mit Seeterrassen entstehen, das nichts mit der standardisierten Mehrzweckgaststätte zu tun hat, die es in den Großsiedlungen zigfach gibt. Dieses Ensemble ist ein Musterbeispiel, wie man bauen könnte, wenn es die ökonomischen Zwänge und das Diktat der Schnelligkeit nicht gäbe. Der neue Stadtplatz ist nicht vor den Toren Berlins, irgendwo auf einem Acker, sondern mitten in Berlin, ganz in der Nähe des alten Schlachthofes, wo Isa früher die erste Ladenwohnung im Erdgeschoss hatte. Hermann weiß, dass Isa unglücklich ist in Marzahn. Man kann nicht nur einen Menschen mit einer Wohnung erschlagen, wie der alte Heinrich Zille schon erkannte, sondern auch mit einem ungestalteten Lebensraum, sagt er zu dem befreundeten Architekturprofessor aus Hamburg, als er ihm in Marzahn die Wohnung von Isa vorführt. Seine Tochter als Anschauungsobjekt für ein gescheitertes Sozialexperiment. Gestrandet mit 5 kleinen Mädchen in einer Vollkomfortwohnung mitten in einer Mondlandschaft. Hermann berichtet von dem hoffnungsvollen Gegenentwurf am Anton-Sewko-Platz, der gerade am Fenful entsteht. Und er ermutigt Isa, sich um eine der neuen Wohnungen dort zu bewerben. Dabei verrät er ihr nicht, dass er im Hintergrund die Strippen zieht, damit sie die Wohnung auch bekommt. Sie hasst es, auf seine Beziehungen zu bauen und hätte das Angebot empört abgelehnt. 1982 kann Isa mit ihrer Familie an den Fenful umziehen. Schon da zeichnet sich ab, dass der schöne, aber kostspielige Gegenentwurf eine Ausnahme bleiben wird. 1982. Isi und Hermann in Paris. Isi schlendert an der Seine entlang, zusammen mit Hermann und der ältesten Enkeltochter Bettina. Antiquitätenhändler bieten aus ihren hölzernen Kästen auf der Quaimauer ihre Bücher und Kunstrepliken an. Während Hermann und Tina sich angeregt über die Pariser Mode unterhalten, wandern Isis Gedanken zu ihrem Bruder Raimund. Als er damals in den 50er Jahren hier in Paris mit den Kunstrepliken handelte, hatte sie ihn zu ihrem verlorenen Sohn Michael geschickt, um diesen zurückzuholen. Die Mauer stand noch nicht, trotzdem war klar, dass sie sich auf 2 unversöhnlich gegenüberstehenden Seiten befanden. Doch Raimund hatte kein Problem damit, ihr diesen Gefallen zu tun, auch wenn sein Bemühen nicht von Erfolg gekrönt war. Sie schaut hinunter zu den Hausbooten auf der Seine. Hier hatten Raimund und Michael sich auf den wilden Partys der Schickeria amüsiert. Die Szenen sind ihr auch deshalb so präsent, weil sie ihr altes Projekt wieder aufgenommen hat und ihre eigenen Lebenserinnerungen aufschreibt, während sie parallel die Memoiren von Hermann abtippt. In Gedanken schreibt sie das Buch auch für Raimund, der so viel vom Leben seiner Schwestern und ihren großen Familien verpasst hat. Auf ihren letzten Brief hat Raimund nie geantwortet und Isi weiß, dass die Antwort auch nicht kommen wird, solange es ein geteiltes Deutschland gibt. Von ihrem Nachbarn in dem Wohnsitz der ständigen Vertretung hatte sie erfahren, dass Raimund nach 3 Monaten Verhör wieder auf freiem Fuß war. Alle Vorwürfe der Militärspionage haben sich als haltlos erwiesen. Wie wird er jetzt wohl weiterleben mit seiner Familie? Ein solcher Verdacht in Zeiten des atomaren Wettrüstens wird als ewiger Makel kleben bleiben. Und jeder Versuch, Kontakt mit seinen Schwestern im Osten aufzunehmen, würde wie eine Bestätigung aussehen, dass da ja doch irgendetwas dran gewesen sein muss. Sie vermisst ihn. Und gleichzeitig weiß sie, dass er vorsichtiger sein muss denn je. Der amerikanische Präsident Reagan rüstet massiv auf, will überall in Westeuropa Atombomben aufstellen. Die Sowjetunion fürchtet ernsthaft einen Überraschungsangriff. Dieser dämliche Schauspieler glaubt tatsächlich, einen Atomkrieg auf Europa beschränken und gewinnen zu können, denkt sie. Ob er jemals durch Paris gelaufen ist? In ihrer Manteltasche hält sie einen gefalteten Zettel von Michael in der Hand, der ihr aufgeschrieben hat, in welche Cafés und Restaurants sie gehen müssen. Orte, in denen er mit Leuten wie Sartre und Simone de Beauvoir saß. Café des Flores, De Margaux und das La Coupole. Sie kann verstehen, dass er sich in diese Stadt verliebt hat, völlig unzerstört, während das Berlin, aus dem er flüchtete, damals in Trümmern lag. Wenn es in Europa zu einem neuen Krieg kommt, dann werden all diese schönen Städte ausgelöscht. West und Ost bringen ihre Atomwaffen in Stellung, als könne es noch einen Sieger geben. Enkeltochter Tina erzählt von Übungen der Zivilverteidigung in der Schule, bei denen den Jugendlichen beigebracht wird, wie sie sich vor der Druckwelle und der Strahlung einer Atombombe schützen. Was für ein Wahnsinn. Isi ist zum ersten Mal in ihrem Leben in Paris. Sie liebt es, ihren Mann auf seinen Vortragsreisen ins Ausland zu begleiten. Früher war ihr das viel zu selten vergönnt, als sie selbst mit Kindern und Arbeit zu tun hatte. Jetzt kann sie aufgrund seines fortgeschrittenen Alters ihre Begleitung gegenüber den Behörden als nötige Betreuung tarnen. Natürlich weiß sie, dass diese Reisefreiheit ins nicht-sozialistische Ausland den meisten Menschen in der DDR verwehrt ist und es sie deshalb in Scharen in den Westen treibt. Beinahe täglich hört sie von Freunden und Bekannten, die sich entschlossen haben, einen Ausreiseantrag zu stellen. Auf dem Weg von der Seine zum Boulevard Saint-Germain-des-Prés referiert Hermann über die Geschichte der Architektur und Städteplanung und Tina bemüht sich, eine aufmerksame Zuhörerin zu sein. Sie ist seine neue Hoffnung. Nachdem sich all seine Kinder seinen Fußspuren verweigert hatten, zieht sie es tatsächlich in Betracht, Architektin zu werden. Genau wie Isi damals soll sie zunächst das Maurerhandwerk lernen, rät Hermann. Er ist noch immer überzeugt, dass das der beste Weg ist. Den Hochschulen fehlt der Bezug zum Bauen. Tina bewegt sich wie ein Mannequin auf dem Laufsteg über den Asphalt von Paris. Isi weiß, dass es Frauen schwer haben, sowohl auf der Baustelle als auch in der Architektur. Erst recht, wenn sie hübsch sind. Kindergärten, Küchen oder Wäschereien dürfen sie entwerfen. Selten geht es darüber hinaus. Aber das verschweigt sie. Vielleicht ist das in der neuen Generation auch anders. Sie beobachtet, dass die jungen Mädchen viel selbstbewusster sind, als sie es in diesem Alter war, als sie ihre berufliche Entwicklung in die Hände ihres Ehemannes legte, der sie förderte und entschied, was für sie das Richtige ist. Im La Coupole essen sie eine riesige Platte mit Meeresfrüchten auf Eis. Sie sind überwältigt von all den Eindrücken und dieser so überaus lebendigen Stadt, dass sie hier mitten in diesem trubligen Restaurant gemeinsam einen Entschluss fassen. Lass uns das Haus verkaufen und wieder in die Mitte der Stadt ziehen. Da, wo die Theater, die Cafés sind und die Menschen auf den Straßen. Und vor allem nicht nur ausgesuchte Menschen wie in den Villen in Niederschönhausen, sondern bunt gemischt, sagt Isi. Hermann ist sofort begeistert und beide malen sich aus, wie sie künftig durch die Berliner Mitte flanieren, statt auf der Gartenterrasse zu sitzen. 1982. Isa und die Angst vor dem Krieg. Isa hatte nicht vor, jemals wieder diese Wohnung ihres Führungsoffiziers in Friedrichshain zu betreten, doch jetzt hatte sie keine andere Wahl. Gerd war verhaftet worden. Nach der Rückkehr von einem Konzert in West-Berlin hat man angeblich Devisen bei ihm gefunden. Und nun soll sie vorsprechen, zur Klärung eines Sachverhalts. Der Vorwurf lautet Geldschmuggel. Der Führungsoffizier kennt Isa, seit sie gerade volljährig ist. Mit fast väterlicher Stimme erklärt er ihr ihre missliche Lage. Aber er könne helfen, wenn sie sich kooperativ zeige. Es wäre sehr nützlich, wenn sie vor den Tourneen ihres Mannes herausfinden würde, ob es Kollegen gäbe, die sich in den Westen absetzen wollen. Sie lassen nicht locker, denkt Isa. Als sie mit Asim zusammen war, hatte sie ihn eingeweiht und war somit wertlos für die Stasi. Als sie dann mit Hermi verheiratet war, konnte sie sich entziehen, weil sie mit ihm und den Freunden über den Stasi-Auftrag gesprochen hat. Und jetzt mit Gerd das gleiche Spiel? Mit einem üblen Vorwand, der die Existenz ihres Mannes bedroht, wollen sie sie kriegen? Sie fühlt sich schwach, bricht in Tränen aus. Lasst mich endlich gehen. Ich bin wertlos für euch. Habe ich das nicht oft genug gezeigt? Fleht sie den Mann an. Gerd ist der Ernährer von 5 Kindern. Das könnt ihr nicht machen. Er hat ganz sicher nichts mit den Vorwürfen zu tun. Wenn er schmuggeln würde, hätten wir nicht ständig Geldsorgen. Dann wird sie so sehr von einem Weinkrampf geschüttelt, bis der Führungsoffizier sie in den Arm nimmt und beruhigt. Lass es gut sein. Wir werden uns nicht mehr melden, sagt er. Noch am selben Tag wird Gerd aus der Untersuchungshaft entlassen. Offenbar hatte man ihm den Vorwurf nicht nachweisen können. Blass und wortkarg steht er vor ihr. Der Schreck ist ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Hand zittert, als er nach einem Glas Wasser greift. Isa wagt es nicht zu erzählen, wo sie am Vormittag war. Gerd weiß nicht, dass sie als informelle Mitarbeiterin bei der Stasi geführt wird. Warum sollte sie es auch erzählen? Sie ging davon aus, sowieso nur noch als Karteileiche dort zu existieren. Seit Jahren hatte die Stasi sich nicht mehr bei ihr gemeldet.
Jördis Triebel mit der 7. von 10 Folgen aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Das Buch ist bei Galliani erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Im Bundestag beginnt heute eine neue Zeitrechnung. Das Parlament kommt 4 Wochen nach der Wahl zur ersten Sitzung in neuer Konstellation zusammen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Zweimal hat seit dem 23. Februar noch das bisherige Parlament getagt und weitreichende Beschlüsse gefasst. Jetzt aber ist der alte Bundestag Geschichte. Die erste Sitzung wird eröffnet von Gregor Gysi. Der linken Politiker ist das Bundestagsmitglied mit den meisten Abgeordnetenjahren. Der 77-Jährige übernimmt damit die Leitung bis zur Wahl eines neuen Bundestagspräsidenten oder einer Präsidentin, die Haupttagespunkt der konstituierenden Sitzung sein wird. Dafür hat die Union als stärkste Kraft im Parlament die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner nominiert. Am Nachmittag übergibt Bundespräsident Steinmeier Kanzler Scholz und seinem Ampelkabinett dann die Entlassungsurkunden. Bis zur Ernennung von Nachfolgern führt die bisherige